das ist der ICF Basel Podcast.
So gut. Ich habe mich auch gefreut auf euch. Hast du schon mal etwas gemacht in deinem Leben, wo du aus innerem Druck gemacht hast oder vielleicht auch aus äußerem Zwang und du hast dich dabei zu tiefst unwohl gefühlt dabei? Etwas, wo du dich irgendwie dazu überreden oder verleiten lassen hast? Vielleicht bist du mal im Ausgang gsi und bist irgendwie in einer Karaoke-Bar gelandet und hast plötzlich ein Mikrofon in der Hand gehabt und hättest sollen singen zu einem Lied, das du nur halb kennst und denkst, was mach ich da eigentlich? Oder, der Klassiker sind so Hochzeiten, oder? Da sucht man ja immer Beiträge. Freunde und so, die machen den Beitrag, die sind eigentlich fast nie lustig, aber, und alle lassen es so über sich ergehen, damit man zum Dessert kommt. Aber vielleicht hast du mal zugesagt, um irgendeinen Beitrag zu machen. Und je näher der Tag kommt, denkst du, nein, was mache ich da eigentlich? Und am Hochzeitstag von deinem Freund oder deiner Freundin, vom Kollegen oder so, wo du den Beitrag vorbereitet hast, es verdirbt das halbe Fest, wie du so nervös bist. Vielleicht hast du auch schon... Hast du schon Sachen gemacht, wo du dich unwohl gefühlt hast, wie du irgendwie unter einem frommen Druck gewesen bist, unter einem geistlichen Druck, um etwas zu machen, und hast dich nicht getraut, zum Nein sagen? Ich vergiss das nie mehr. Ich habe nach meiner Schulzeit bin ich auf Deutschland an einer Bibelschule, und das ist so eine pfingstlich charismatische Bibelschule gsi, das heisst, dort ist es so ein bisschen wild zu und her gegangen, noch wilder als da im ICF, es ist so üblich gsi, dass Leute Eindrücke hatten von Gott, das ist bei uns auch üblich und das ist auch etwas mega Wichtiges, wir reden dann noch über das, auf Gottes Stimme hören, aber manchmal ist das so ein bisschen über das Ziel ausgeschossen. Und einmal sind wir an einer Konferenz gewesen, als Bibelschüler, und da sind etwa 1500 Leute an dieser Konferenz gewesen, oder 2000, ich weiss nicht, einfach eine Halle voll mit Leuten. Und einer ist zu mir gekommen, Bibelschüler, und hat gesagt, Manuel, ich habe ganz stark den Eindruck, ich habe dich gesehen, wie du mit so einer Flagge, damals hat man so mit Flaggen, auch im Worship hat man so Flaggen gebraucht zum Teil, oder? Ich habe dich gesehen, wie du mit so einer Flagge vor diesen Leuten bist und einen Ausdruckstanz machst, oder? Und ich weiss auch nicht, ich habe das Gefühl gehabt, ja, wenn er das gesehen hat und wenn das Gott will, oder? Und dann bin ich auf die Bühne und habe da den Ausdruckstanz. No kidding. Und ich bin mir so abgrundtief blöd dabei vorgekommen. Und ich habe mich so unwohl gefühlt. Und ich rede jetzt natürlich nicht von... Ich rede nicht von Sachen, wo Gott uns den Mut gibt dazu und wo Gott uns herausfordert, um einen mutigen Schritt zu wagen, sondern ich rede von Sachen, die wir wirklich tun, so aus einer frommen Verpflichtung raus oder aus einem geistlichen Druck raus. Und ein Paradebeispiel für so Sachen, das ist für mich jahrelang alles gewesen, was mit Evangelisation und Mission zu tun hat. Die beiden Begriffe. Gell, wenn du jetzt nicht so im freikirchlichen Biotop aufgewachsen bist, dann sagt dir das jetzt vielleicht nicht so viel. Aber so mit meinem Hintergrund, da ist man einfach zusammengezuckt, wenn man das gehört hat. Weil das hat automatisch irgendwie ein schlechtes Gewissen hervorgerufen. Das schon ins Herz von jedem Sonntagsschüler hat sich die Szene eingebrennt, wo Jesus vor seinen Jüngern steht, vor Jerusalem auf dem Hügel. Und wo er ihnen den sogenannten Missionsbefehl gibt. Wo Jesus kommt und Jesus den Jüngern sagt, was sie jetzt zu tun hat. Wo er ihnen die Hausaufgaben gibt. Wo er ihnen die Jobdescription ausfüllt. Und er sagt, geht in die ganze Welt und predigt das Evangelium, predigt die Botschaft von Jesus. Geht und macht Menschen, andere zu Nachfolger von mir, zu Jünger von Jesus. Er gibt ihnen den Tarif durch. Die Stelle, die Verse, wo Jesus das sagt, die sind unter evangelikalen Christen extrem bekannt, aber nicht wahnsinnig beliebt, oder? Weil es löst so ein bisschen ein Gefühl aus, ja genau, das ist das, was wir eigentlich sollten machen. Das ist quasi das, was wir müssten machen, und wir machen es zu wenig, und du hörst es und denkst, oh nein. Und wenn das schlechte Gewissen dann ein bestimmtes Mass erreicht hat, dann lass dich vielleicht hinreissen, um so einen Evangelisationseinsatz zu machen. Das hat es bei uns immer wieder gegeben, früher. Als ich herkomme in dieser Gemeinde, hat man dann so, ist man dann rausgestochen in die Welt und hat einen Evangelisationseinsatz gemacht. Und dann hat man sich da bewaffnet mit Birkenstöcken und Blockflöten. Und dann sind wir in die Stadt gegangen, auf den grossen Platz und haben dort Kumbaya, my Lord, gesungen. Und ich bin dort gestanden und habe meine Körpergröße verflucht. Warum sieht man mich auch in den hintersten Reihen noch so gut? Und ich habe mich klein gemacht und ich erinnere mich, wie ich buchstäblich in so Situationen Gott gebeten habe, dass niemand vorbeikommt, den ich kenne. Was irgendwie ein bisschen absurd ist, wenn man rausgegangen ist, um an der Öffentlichkeit Jesus zu bezeugen und ich bete, Gott, lass niemand vorbeilaufen von meiner Schulklasse. Wir singen, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom, und ich denke, ich will aber mit dem Strom schwimmen und ich will untertauchen. Und am nächsten Tag gehst du in die Schule und dann sagt der Kollege, du, bist du das gewesen, da in der auf dem Marktplatz, bist du das gewesen, der da mit diesen Birkenstöcken gesungen hat und so? Und ich sage, nein, ich glaube, ich habe einen Doppelgänger, mir haben das schon ein paar Leute gesagt. Und in dem Moment hat der Hahn dreimal gekräht. Oder auch nicht, aber. Ich möchte eine Serie starten heute. Eine Serie Predigtreihe, die sich beschäftigt mit dem Auftrag, wo Jesus uns gegeben hat in dieser Welt. Eine Predigtreihe, die sich befasst mit der Berufung, die wir haben. Andere Menschen in Berührung zu bringen mit der Liebe von Gott. Und ich möchte versuchen, die Szene, wo Jesus vor seinen Jüngern steht, und wenn er ihnen sagt, geht in die ganze Welt, machen Menschen zum Nachfolger von Jesus. Ich möchte versuchen, diese Szene für uns wie so in einen neuen Rahmen zu stellen. In einen Rahmen, der nicht ein schlechtes Gewissen hervorruft. In einen Rahmen, der bei uns nicht so das Gefühl hervorruft, oh, das ist das, was wir viel zu wenig machen und wir sollten mehr und wir haben und so, und wo uns unter Druck setzt. Sondern ich möchte es in einen Rahmen stellen, der uns befreit. Ein Rahmen, der uns befreit als die Personen, die wir jetzt sind. Als die Frau, als der Mann, wo du jetzt bist, Menschen in Berührung zu bringen, in deinem ganz normalen Leben, in Berührung zu bringen, mit der Liebe vom lebendigen Gott. Eine Vision zu haben für dein Leben, eine Vision, dass überall dort, wo du hingehst, dass du überall dort ein Stück Gegenwart Gottes mitbringst. Und dass überall dort, wo du hingehst, in deinem ganz normalen Leben, als die Person, wo du jetzt bist, dass überall dort du Menschen eine Chance gibst, der Liebe Gottes zu begegnen, durch dich höchstpersönlich. Und wir holen uns zuerst einmal, um das Thema anzugehen, wir holen uns Hilfe beim grössten Missionar von allen Zeiten, bei Paulus. Paulus ist jetzt wirklich eine missionarische Wildsau gewesen, oder? Der ist zum Glauben gekommen in einer spektakulären Geschichte und ist nachher, hat die ganze damalige Welt bereist, das ganze römische Reich, alle Grossstädte abklappert, hat von Jesus erzählt, hat Menschen in Berührung gebracht mit Gott, hat Gemeinden gegründet. Und die Gemeinden, die haben Gesellschaft verändert, die haben buchstäblich ein römisches Reich auf den Kopf gestellt. Und die Hälfte von unserem Neuen Testament heute besteht aus Briefen, wo der Paulus an die Gemeinde geschickt hat, die er gegründet hat, auf seine ausgedehnten Missionsreisen. Aber nur an einer Stelle, interessanterweise, nur an einer Stelle in den Briefen von Paulus, kommt er an einen Punkt, wo das Anliegen, das er für Christen auf dem Herz hat, so stark wird, dass er buchstäblich auf die Knie geht. Es gibt eine Stelle im Epheserbrief. Und der Paulus, vielleicht hat er den Brief diktiert. Die meisten Briefe hat er ja diktiert. Oder Paulus vielleicht beim Diktieren so ergriffen wird von einem Anliegen, dass er wie ein Gebet einbaut in den Brief und sagt, ich büge meine Knie vor dem Vater im Himmel. Und lass uns lesen, was er an dieser Stelle betet für die Christen in Ephesus und letztlich für uns alle. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, schrieb der Paulus, und er hat vorher von dem geredet, wo Jesus für uns zu tun hat. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, dann kann ich nicht anders, als vor dem Vater niederzuknüdeln. Es ist mein Gebet, dass Jesus Christus aufgrund vom Glauben in euren Herzen wohnt. Dass er euer Leben in der Liebe verwurzelt und aufs Fundament von der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe von Jesus Christus in all ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe, in ihrer Tiefe. Ja, ich bitte darum, dass ihr seine Liebe versteht, wo doch weit über alles verstehen ausreicht. Und dass ihr auf die Art und Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle vom Leben erfüllt werdet, wo bei Gott zu finden ist. So bemerkenswert, dass das Herzensanliegen, wo der Paulus auf Knie bringt, buchstäblich, das, wo ihm zutiefst auf dem Herz brennt, für die Christen damals und für uns als heutige Nachfolger von Jesus, das ist nicht, dass wir irgendwie die perfekte Strategie haben, zum Gesellschaft zu verändern, das ist nicht, dass wir irgendwie, irgendeine Aktion vollbringen oder so, sondern was er zutiefst auf dem Herz hat. Er bittet um eine frische Offenbarung von der Liebe, die Gott für uns hat. Das ist sein tiefstes Anliegen. Und da fängt alles an. Unser Leben als Christen, unser Leben als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus, fängt an dem Punkt an. Mit davon redet, andere Menschen in Berührung zu bringen mit der Liebe von Gott. Da fängt das an. Das fängt nicht an bei uns. Das fängt nicht an bei unserer Anstrengung. Das fängt nicht dort an, wo wir unsere moralischen Füdlibacken zusammendrücken und unseren frommen Eifer zusammenkratzen. Das fängt auch nicht an bei unserem schlechten Gewissen. Oh, wir sollten ganz anders leben. Wir sollten viel besser Christen sein. Wir sollten viel mehr machen. Das fängt nicht dort an. Das fängt nicht einmal an bei unserer Begeisterung für die Vision von Gott für unser Leben. Das fängt nicht einmal dort an. Alles fängt an. Bei Gott selber. Bei seiner Liebe für uns. Bei einer frischen Begegnung mit der Liebe Gottes für dich persönlich. Das ist der Schlüsselsatz, den ich für heute Abend definiert habe. Auch der grösste Druck und das schlechteste Gewissen könnte ich niemals dorthin bringen, wo dich eine frische Begegnung mit der Liebe Gottes hinbringt. Auch der grösste Druck und schlechteste Gewissen werden dich nie dort hinbringen, wo dich eine frische Begegnung mit dem Gott hinbringt, wo dich über alles liebt. Und der Paulus bittet, dass Gott uns Dimensionen von seiner Liebe neu zeigt. Es ist das aufgeht. Er redet von der Breite und von der Höhe, von der Länge, von der Tiefe, von der Liebe Gottes. Der Paulus redet von der Liebe von Gott wie von einem Ozean, wo unergründlich ist, wo du mit dein ganzes Leben nicht ausreicht, zum Tiefe von dieser Liebe auszuloten. So redet er von der Liebe von Gott. Und dann bittet er eigentlich um ein Wunder. Er sagt, ich bitte darum, dass ihr die Liebe versteht, wo jeder Verstand übersteigt. Merkt ihr, das ist eine paradoxe Formulierung. Dass wir etwas verstehen, etwas ergreifen von dem, wo wir letztlich nie ganz werden können begreifen. Und er bittet darum, dass wir erfüllt werden von dieser Liebe. Dass wir verwurzelt werden in dieser Liebe. Und da fangen wir auch an. In dieser Predigtreihe, wo es darum geht, wie wir Menschen in Berührung bringen können mit der Liebe von Gott. Fangen wir ganz grundlegend damit an, wie wir neu in Berührung kommen können mit der Liebe Gottes zu uns. Manchmal denkt es mich, Wir Christen haben wie so ein bisschen eine abstrakte Vorstellung von Gottes Liebe. So ein bisschen eine distanzierte Idee von Gottes Liebe zu uns. Vielleicht fühlst du dich ertappt, wenn ich dir das beschreibe, wie man das ausformulieren könnte. Wir haben manchmal wie so unbewusst eine Rechnung im Kopf. Wir denken, also erstens, Gott ist ja der liebe Gott. Und der liebe Gott, der muss ja Menschen lieben. Der kann gar nicht anders, gell? Darum heisst es ja lieb Gott. Der muss Menschen lieben. Zweitens, jedes Exemplar von der Spezies Mensch ist irgendwie kollektiv in die Liebe von Gott eingeschlossen. Drittens, schaust du in den Spiegel und sagst mit einigen Abstrich, nein, ohne Abstrich, ich bin ein Exemplar von der Spezies Mensch. Das heisst, ich bin irgendwie kollektiv eingeschlossen in die Liebe von Gott. So wie wenn Gott uns anschauen würde, wie wenn Gott dich anschauen würde und denkt, ja gut, ich liebe alle Menschen, auf den Einzelnen kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Lieben wir den halt auch noch. Jemand hat mir mal gesagt, weißt du, ich habe so das Gefühl, Gott liebt mich. Ich glaube schon, Gott liebt mich, aber er mag mich nicht wirklich. Verstehen Sie, was jemand will ausdrücken, wenn er das sagt? Er mag mich nicht wirklich, er meint mich nicht wirklich, er ist nicht wirklich gern mit mir zusammen. Wenn du das Gefühl kennst, dann lass mich dir das zusprechen an dieser Stelle. Ganz ausdrücklich und im Namen von dem Gott, der uns in der Bibel begegnet. Gott liebt dich persönlich. Gott meint dich persönlich. Gott liebt dich brutto. Gott liebt dich mit allem drum und dran. So wie man einen guten Töner bestellt. Mit ohne alles. Gott liebt dich so, wie du jetzt bist. Mit deiner Geschichte, mit deiner Biografie, mit deinen Kämpfen, mit deinen Träumen, mit deinen Sehnsüchten. Gott liebt dich so, wie du bist. Und verstehen wir, wir brauchen so Momente in unserem Leben, wo das wie neu zu uns durchdringt. Und wir können das nicht machen, wir können das nicht produzieren. Wir können uns höchstens für das öffnen. Und das ist ein Sinn vom Gottesdienst, wo wir zusammen feiern. Wir kommen miteinander zusammen. Und wir lassen uns berühren, wir lassen uns bewegen von der Gegenwart Gottes. Wir kommen miteinander zusammen und wir strecken uns aus nach Gott. Wir öffnen uns für das, was er uns zu sagen hat. Und ich habe das so oft erlebt, nicht immer. Und ich habe das nicht abrufen, ich habe das nicht programmieren. Aber ich habe das so oft erlebt, dass ich dahin komme in Gottesdienst. Und ich bin vielleicht voll mit anderen Gedanken, ich bin vielleicht abgelenkt, ich bin vielleicht frustriert und deprimiert. Ich habe alle möglichen Sachen, die mich belasten oder die mich beschäftigen. Und ich komme da hin und ich denke vielleicht nach dem ersten Lied, ja, wer gescheiter daheim bleibt und hätte Cremeschnitten gegessen, oder? Oder, weiss nicht was. Und dann irgendwie sage ich, ja, vielleicht hat Gott gleich eine Überraschung für mich bereit heute. Und irgendwann kommt der Punkt, wo Gott wie durch ein Lied oder durch ein Textziel oder durch einen Satz, wo gesagt wird, wo Gott wie durchdringt zu mir, verstehen durch die ganzen Schichten von unserem Herz drum, durch all die Verhärtungen, wo wir uns antrainiert haben, wie wir vielleicht verletzt worden sind von Leuten, wie Leute uns vielleicht nicht so geliebt haben, wie wir es gedacht haben, dass sie uns lieben. Und wir haben zugemacht durch all den Stolz von unserem Leben durch, die Eigensinnigkeit von unserem Leben. Durch all die Angst durch, die in uns drinnen wohnt. Die Angst, uns überhaupt zu öffnen für den Gedanken, dass jemand uns so sehr liebt. Wie wir denken, wenn das nicht stimmt, bin ich am Boden zerstört. Durch all die Selbstzweifel und Selbstablehnung durch. Und wir in den Spiegel schauen und denken, wir sind gar nicht liebenswert. Es ist gar nicht möglich, dass jemand uns so sehr liebt. Es gibt Momente, wo Gottes Liebe durchbricht, durch all die Schichten durch, und wir merken, er meint mich wirklich, er meint mich wirklich, er kennt mich, er ist gern mit mir zusammen. Ich bin nicht einmal selber manchmal gern mit mir zusammen, aber Gott ist gern mit mir zusammen. Er meint dich, er kennt dich. Er liebt dich. Wir brauchen Momente. Paulus betet darum, dass die Christen in Ephesus, und das sind Leute, die sind schon mehrere Jahre mit Jesus unterwegs, versteht ihr? Die sind schon lang die einen sind schon länger im Glauben gewesen an Jesus, sind schon länger als Christen unterwegs, und er betet, dass sie eine frische Offenbarung haben von dieser Liebe von Gott für sie. Wir brauchen das. Vor einiger Zeit eine Geschichte gehört, von einem Vater mit einem vierjährigen Mädchen. Und er war alleine daheim mit seiner Tochter und hat sie dann so ins Bett tun und das Kinderzimmer zugemacht und ist aber nicht stuben und dann ist irgendwie an dem Abend ist ein Gewitter aufgezogen. Und es hat angefangen grausam blitzen und brätschen und donnern draussen. Und er hat irgendwie in der Stube gesessen und hat sich irgendwann Gedanken gemacht, ja, vielleicht müsste ich mal raufschauen. Vielleicht ist meine Tochter aufgewacht und hat panische Angst, dass das Gewitter da ist und ich müsste ihr beistehen. Und plötzlich realisiert, hey, ich sollte unbedingt schauen, wie es meiner Tochter geht. Er rennt rauf und er stößt Türen auf vom Kinderzimmer. Und dann blitzt es gerade hell auf. Und er sieht im hell erleuchteten Zimmer, wie seine Tochter, seine Vierjährige, im handbreiten Abstand vor dem Fenster steht und rausgrinset, mit dem breitesten Grinsen. Und er sagt, ja, was ist eigentlich mit dir los? Was machst du an dem Fenster? Und sie dreht sich um und sagt, Papi, ich glaube, Gott probiert gerade ein Foto von mir zu machen. Ich glaube, wir brauchen das kindliche Bewusstsein. Dass wir etwas Besonderes sind in Gottes Augen. Und versteht ihr, wenn ich uns das zuspreche, das ist nicht einfach ein netter Zuspruch. Das ist nicht einfach etwas, wo ich euch sage, damit ihr euch besser fühlt. Das ist nicht einfach so eine Mike Shiva-Versprechung oder so irgendwie. Ja, wenn das gut ist für diese, also wenn dir das hilft zum Glauben, dass jemand dich ganz fest lieb hat, dann glaub das ruhig, wenn dir das hilft und so. Nein, das ist die Liebe von Gott zu uns, ist eine handfeste, bodenständige Liebe. Die Liebe von Gott zu uns, die ist sichtbar geworden in Jesus Christus. Jesus ist die Verkörperung von der Menschenliebe von Gott höchstpersönlich. In Jesus sehen wir, dass Gott an keinem vorbeigeht. In Jesus sehen wir, dass die von allen anderen übersehen worden sind, von Jesus nicht übersehen werden, dass er nicht an ihnen vorbeigeht. Und wenn sie sich in einem Baum verstecken, holt er sie ab und geht mit ihnen essen, verbringt Zeit mit ihnen. Jesus hat niemand übersehen. Jesus zeigt uns, wie die Liebe von Gott ist. Jesus gibt der Liebe von Gott Hände und Füße. Und schlussendlich werden die Hände und Füße von Jesus ans Kreuz genagelt. Und Jesus beweist unübertrefflich, wie viel wir ihm wert sind. Er schaut dir ins Gesicht, er schaut dir in die Augen und sagt, du bist mir so viel wert, dass ich mein Leben für dich hingebe. Die Person, die auf deinem Stuhl sitzt heute Abend, ist Gott so viel wert, als er in Jesus sein Leben für dich eingegeben hat. Und die Liebe sprengt unseren Verstand. Das ist wirklich etwas, wie der Paulus sagt. Es übersteigt unseren Verstand. Es ist mehr, als wir begreifen können. Das ist etwas, wo uns ein Leben lang beschäftigen kann. Um das erkennen, um das erfassen. Es gibt immer noch eine frische Offenbarung von der Liebe von Gott für uns. Ich liebe die Anekdote. Ich habe sie schon mal erzählt. Aber ich liebe die Anekdote von Karl Barth. Von einem bekannten Basler Theolog, eigentlich, man sagt, der grösste Theolog vom 20. Jahrhundert. Der Typ, da zuckt jeder zusammen, der Theologie studiert, weil man weiss, man muss den Karl Barth lesen. Aber der hat so viel geschrieben, dass das Leben nicht ausreicht, zum Lesen, was er geschrieben hat, oder? Seine Glaubenslehre umfasst 10.000 Seiten. Das ist so, im Bücher gestellt, so ein Meter. 10.000 Seiten. Und für die neue Generation, das ist dann ohne Bildli, gell? 10.000 Seiten. Einer der grössten Gelehrten vom letzten Jahrhundert. Und er ist eingeladen worden für eine Gastvorlesung oder für eine Ehrung an die bekannteste Elite-Universität von Amerika in Harvard. Und er war dort mit der versammelten Intelligenzia von damals, mit allen Leuten, Professoren und Studierten und so. Und alle haben dem Karl Barth zugelassen. Dann hat es eine Fragerunde gegeben. Und ein Student hat Karl Barth gefragt, sagen Sie doch einmal, können Sie in einem Satz zusammenfassen, was der Kern, die Essenz von Ihrer Theologie ist? Und alle im Saal sind still gewesen und haben erwartet, dass jetzt vom Herrn Doktor, Professor Karl Barth. Eine ganz philosophisch tiefgehende, bedeutungsschwangere Erklärung von seiner Theologie kommt. Und der Karl Barth sagt, er antwortet auf die Frage mit einem bekannten amerikanischen Kinderliedli. Er sagt, Jesus loves me. This I know, because the Bible tells me so. Jesus liebt mich. Das weiss ich, wie die Bibel mir sagt. Versteht ihr auch für den Herr Professor, ist die Liebe von Gott zu uns noch etwas, wo er staunend davor steht, wo er immer noch Neues entdecken kann. Drum, wir werden in dieser Predigtreihe immer mal wieder zurückkommen auf die Szene, wo ich eingestiegen bin dabei, damit, wo Jesus vor Jerusalem auf dem Hügel seinen Jüngern gegenübersteht und wo er sie in die Welt rausschickt. Und was ich möchte erreichen mit dieser Message und mit der ganzen Serie, ist, dass uns klar wird, an dieser Stelle entgegen von unserem Sprachgebrauch erteilt Jesus seinen Jüngern eigentlich kein Missionsbefehl. Was Jesus seinen Jüngern gibt, ist zutiefst nicht ein Missionsbefehl. Jesus steht nicht vor seinen Jüngern als ein Kommandant vor seinen Soldaten und gibt ihnen jetzt den Marschbefehl. Jesus steht nicht vor seinen Jüngern wie ein Lehrer vor seinen Schülern und druckt ihnen jetzt Hausaufgaben auf. Jesus steht nicht vor seinen Jüngern wie ein Chef vor seinen Untergebenen und schreibt ihnen jetzt ihre To-Do-Liste zusammen. Nein, Jesus steht vor seinen Jüngern als einer, wo gerade, versteht ihr, das ist unmittelbar nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus passiert. Jesus steht vor seinen Jüngern als einer, wo wenige Tage vorher sein Leben für sie hingegeben hat. Er steht vor seinen Jüngern als ein Freund, wo ihnen den ultimativen Beweis von seiner Liebe erbracht hat. Und er schickt sie in die Welt raus als Geliebte Gottes. Der sogenannte Missionsbefehl ist eigentlich ein Freund, wo seine Freunde, seine Jünger, als geliebte Söhne und Töchter in die Welt rausschickt. In der festen Überzeugung, dass überall, wo sie hingehen, dass sie die Menschenliebe von Gott sichtbar machen. Wie die Menschenliebe von Gott in ihnen selber drin lebt. Wie sie selber erfüllt sind. Als Söhne und Töchter von Gott, sie gehen als Geliebte in die Welt und bringen die Liebe von Gott zu anderen Menschen. Eine Geschichte zum Schluss. Wieder von einem Vater mit seinem Kind, aber mit einem kleinen Bub im Vorkindergartenalter. Und der Vater hat einen Einkauf gemacht mit seinem Sohn im Supermarkt und der Bub ist komplett durchkippen. Das gibt's so, wenn du noch kein Kind hast, dann weißt du nicht, von was ich rede, aber es gibt so Tage, wo Kinder einfach spinnen, wo du dich am Morgen fragst, wer hat unsere wohlerzogenen, tief anständigen, hochbegabten Kinder über Nacht mit gleich aussehenden, dummen Saugofen austauschen? Und das ist dem Mann passiert an dem Tag, im Einkaufszentrum, sein Bub hat tun wie einen kleinen Gaddafi und er hat ihn kaum mehr beruhigen, oder? Und der Vater hat seinen Sohn angeschaut und hat geflüstert, David, es ist alles in Ordnung. David, es ist bald vorbei. David, beruhig dich doch. David, beruhig dich doch. Und eine Frau ist in der Nähe gestanden und hat die Szene so ein bisschen aus der Distanz beobachtet. Und irgendwann hat sie sich nicht mehr halten können und ist zu dem Vater herangegangen und hat gesagt, ich finde das so berührend und so bewundernswert, mit welcher Geduld sie ihren Sohn David beruhigen. Und der Mann sagt, der Vater sagt, ja, nein, unser Sohn heisst Markus, ich bin der David. Ich weiß nicht, was machen. Und er hat alles Mögliche probiert. Er kann das Kind nicht beruhigen. Dann kommt er auf die Idee und nimmt seinen Sohn in den Arm und fängt ihm an, ein improvisiertes Lied zu singen. Das ist etwas, was ich als Vater oft gemacht habe. Die unseren Kindern, wenn sie die Nacht um 3 nicht mehr wollen aufhören schreien, mit unserem Bub durchs Quartier gelaufen und ihm zugesungen, was der Vater auch zugesungen hat. Du bist mein Sohn, ich bin stolz auf dich. Ich freue mich an dir. Du kannst schreien, so viel du willst. Du bringst mich nicht dazu, aufzuhören, dich zu lieben. Ich bin stolz auf dich. Ich habe so viele gute Gedanken über dir. Ich bin so froh, dass du Teil von meinem Leben bist. Ich bin so froh, dass ich dich kennen darf. Du bist von unendlichem Wert für mich. Der Vater hat es angefangen, seinem Bub vorsingen. Und hat sich dann so langsam in Richtung Auto bewegt, zu der Garage, und immer das Lied gesungen zu seinem Bub. Und er gemerkt, wie er sich langsam beruhigt. Wie der Markus langsam die Augen schließt. Und er denkt, er ist eingeschlafen und hat den Bub ins Auto gemacht, auf den Kindersitz, und ist vorne eingestiegen, hat wollen abfahren, noch mal rasch in den Rückspiegel geschaut, und er sieht, wie der Bub mit weit offenen Augen ihn anstarrt und sagt, Papi, nochmal singen. Nochmal singen, Papi. Versteht ihr, etwas in uns, auch wenn wir erwachsen sind, die Kindheit längst hinter uns gelassen haben, etwas in uns muss das Lied hören, wo der Vater im Himmel über unserem Leben singt. Etwas in uns kann nicht genug überkommen von dem Lied. Wenn Jesus seine Jünger in die Welt schickt, zum anderen mit der Liebe von Gott in Berührung bringen, letztlich schickt er sie mit dem Lied über ihrem Leben raus. Er wünscht sich, dass das Lied ein Ohrwurm wird, der um die ganze Welt geht. Dass Menschen hören, wie der Vater über ihrem Leben ausspricht, über ihrem Leben singt, was für einen unendlichen Wert sie haben. Wie unschätzbar geliebt sie sind. Und dass sie nichts tun können, wo Gott würde dazu bringen, sie weniger zu lieben. Und wenn du heute Abend da drinnen sitzt und du sagst, ich habe das Lied eigentlich noch nie gehört über mein Leben. Ich hatte das Bewusstsein oder die Einsicht, die Erkenntnis noch nie gehabt, noch nie eine Berührung gehabt mit dieser Liebe von Gott in meinem Leben. Heute ist der Abend, wo du dich kannst Gott gegenüber öffnen. Und du kannst sagen, Gott, ich wünsche mir so, das zu erleben. Vielleicht bist du auch da und hast schon lange mit Gott unterwegs, schon lange Teil vom ICF oder von einer anderen Kirche. Und du musst aber ehrlich sagen, eigentlich habe ich das schon ewig nicht mehr gehört. Das Lied vom Vater über meinem Leben. Eigentlich habe ich schon ewig nicht mehr eine Begegnung gehabt, eine frische Begegnung mit der Liebe von Gott für mich. Dann öffne heute Abend dein Herz für so eine Begegnung. Wir werden ein Abendmahl nehmen miteinander. Und Jesus sagt, wir sollen ein Abendmahl feiern miteinander und uns erinnern an das, was er für uns tun hat. Ein Abendmahl nehmen und uns erinnern, wie sehr Gott uns liebt. Wie ernst Gott meint mit seiner Liebe zu uns. Bis zu dem Punkt, wo er sein Leben für uns hingibt. Und während die Band spielt, könnt ihr führen kommen und könnt ein Abendmahl nehmen und euch an das erinnern und wie das Gebet an Gott richten. Gott, ich brauche eine frische Begegnung mit dir. Jesus, ich bitte dich, dass du uns heute Abend berührst, Jesus, dass du als der Gott, der nicht an uns vorbeigeht, als der Gott, der uns kennt, der uns meint, der uns liebt, Jesus, dass wir heute eine frische Begegnung haben mit der Liebe von Gott für uns ganz persönlich. Ich bitte dich, dass du uns das Lied wie zusingst. Das Lied vom Vater, wo uns liebt und uns einen unendlichen Wert zuspricht. Jesus, wenn wir das Abendmahl nehmen, uns erinnern, dass wir jemanden kennen, wo buchstäblich sein Leben für uns hingegeben hat. Jesus, ich bitte dich, dass du dann kannst durchdringen. Durch all die Schichten von unserem Herz. Und uns erreichen mit deiner Liebe. In Jesu Namen. Amen.